Leo, ehe dass du weghuscht, vielen, vielen Dank. Du singst wie ein Profi. Wir sind mega stolz und dankbar, dass du hier mitsingst und Gott hat dich ganz, ganz toll da begabt. Vielen, vielen Dank und jetzt viel Spaß unten mit den anderen Kindern. Ja, wir danken dir. Ja, heute finde ich ist was ganz Besonderes. Wir dürfen singen, wir dürfen als ganze Gemeinde wieder zusammen sein, mit Livestream zusammen. Schönen Gruß an die Geräte zu Hause, danke an die Techniker, die das ermöglichen. Ja, wir haben Nebenraum, der Platz reicht und wir sind sehr, sehr dankbar, dass das so sein kann. Ja, danke auch Christine für die Einleitung. Ja, ein besonderer Tag, finde ich. Und oft heißt es, also den Satz höre ich hin und wieder mal, wir gehen ja jetzt Richtung Predigt, dann heißt es manchmal, das war aber eine gute Predigt. Und ich habe mich im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt, wann ist eine Predigt eine gute Predigt? Geht ganz weit auseinander. Ist eine gute Predigt eine Predigt oder eine Predigt dann eine gute Predigt, wenn die Rhetorik super ist? Dann ist jedes Wort irgendwie, da wird darum gerungen, da wird um jedes Wort gefeilscht. Die Leute, die kleben förmlich an den Lippen von dem Prediger. Er braucht auch gar kein Konzept, er spricht ganz frei, also super. Ist eine Predigt dann gut, wenn der Inhalt gut ist? Wenn also die Verpackung egal ist, egal wer hier vorne steht, ist es ein Theologe, ist es ein Laie, ganz egal. Martina sagt dann manchmal, da zitiert sie ihre Schwiegermutter und sagt, heute geht es um das gute Wort. Das gute Wort. Oder ist eine Predigt dann gut, wenn sie herausfordernd ist, wenn sie uns so ein bisschen aus der Reserve rauslockt, wenn sie uns an die Grenzen führt oder vielleicht sogar einen Schritt weiter, wenn wir lernen, unseren Glauben im Alltag zu verankern, wenn unser Glaube herausgefordert wird, wenn er aber auch wachsen kann dadurch. Gute Predigt. Wieder andere warten darauf, dass eine Predigt Christuszentriert ist. Also selbst wenn man über das Alte Testament predigt, zum Beispiel über Mose, dann gibt es immer wieder eine Brücke, dass man auf Jesus kommt. Also wo Evangelium draufsteht, ist Jesus drin. Ja? Bei Mose, er ist der Mittler, er ist der Prophet und er weist aber auf den hin, wer Jesus ist. Er ist der eigentliche Mittler zwischen Gott und den Menschen, er ist der Prophet. Oder Jesaja 53, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, auf Jesus hinweist, der für uns gestorben ist. Oder selbst bei Hiob kriegt man schnell diese Brücke hin. Hiob sagt, ein ganz zentraler Satz, ich denke noch an die Trauerrede bei Helga, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also auch hier wieder die Brücke zu Jesus. Was habe ich als Thema ausgewählt? Wer ist Jesus? Das ist das Thema heute für den Gottesdienst, für die Predigt. Mich haben dabei ganz, ganz viele Verse begleitet, zum Teil auch ein Lied, was ich in den letzten Wochen sehr oft gehört habe. Und das ist so ein Stück weit jetzt hier in die Predigt auch reingeflossen. Und wenn es um Jesus geht, müsste ich eigentlich jetzt noch eine Ansage machen. Also die nachfolgenden Sendungen, Termine, die verschieben sich jetzt auch zu Hause. Herd wieder ausstellen, ja. Es verschiebt sich um 7 Jahre, 5 Monate und 3 Stunden. So umfassend ist das Thema. Nee, noch umfassender. Also ich kann sagen, was ich will, ich werde dem Thema nicht gerecht. Jesus ist so groß, den kann man nicht in Worte fassen. Das kann man nicht irgendwo beschreiben. Das schafft keiner und ich schon mal gar nicht. Es wird unvollständig sein. Ich werde nicht annähernd dem gerecht, wer Jesus ist und wie er ist. Wie sollte man ihn auch beschreiben? Jemanden mit begrenzten Worten zu beschreiben, der in Wirklichkeit unbegrenzt ist, unmöglich. möchte heute darstellen, zumindest mal ein Stück weit versuchen, so ein klein bisschen anreißen, wer Jesus ist. Dabei aber auch sagen, wie Jesus ist. Mein Ziel ist dabei, euch aber selbst anzuregen, nachzudenken. Alles, was heute gesagt wird, gesungen wird, gehört wird, das soll alles darauf hinwirken, dass ihr euch selbst Gedanken macht, wer Jesus ist. Ziel ist es, dass ihr überwältigt seid von dem, wer Jesus ist, wie er ist, der Herr aller Herren. Und um euch so ein bisschen auch aus der Reserve rauszulocken, Leben mit ihm zu teilen, ihn zu loben und zu ehren, mit eurem Leben, mit Liedern, was er ist, wer er ist, wie er ist und was er für euch getan hat. Ich bete nochmal. Ja, Herr, ich möchte dir danken für den heutigen Morgen, dass wir uns versammeln können, dass wir dein Wort, das gute Wort hören dürfen, dass wir es in unser Leben umsetzen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Reden, unser Hören und unser Tun segnest. Amen. Das ist das Thema. Wer ist Jesus? Eine unvollständige Sammlung. Wie ist Jesus? Mein erster Punkt. Der zweite Punkt. Wer ist Jesus? Und als letztes wollen wir zumindest mit Worten, aber dann später auch in einem Lied, auf Jesus einstimmen. Wie ist Jesus? Jetzt geht es mal so ein bisschen um die Eigenschaften von Jesus. Ich erinnere mich so ein bisschen dran zurück, früher bei Evangelisation, die Zeit ist jetzt so ein bisschen vorbei, würde ich mal sagen. Der Auftrag bleibt, aber die Form hat sich geändert. Und früher war oft ein Thema Jesus, der Mann, der in kein Schema passt, weil Jesus so anders ist. Weil er alles auf den Kopf stellt. Der große Menschensohn, er macht sich ganz klein, er wird ein Baby, er kommt als Mensch auf die Welt. Und der König aller Könige, er dient. Aber Jesus war nicht nur ein süßes Baby, er konnte auch knallhart sein. Wenn es um die Heuchlerei der Pharisäer und Schriftgelehrten ging, da hat er mal so richtig auf den Tisch gehauen. Das konnte er gar nicht abhaben. Den Tisch der Geldwechsler im Tempel hat er umgeschmissen. Ihm ging es um die Sache des Herrn. Er war ein Eiferer oder ist er ein Eiferer für die Sache des Herrn. Er hat es durchschaut. Profit, Ansehen, konnte er gar nicht mit abhaben. Ihm ging es um die Sache des Herrn. Oder noch ein anderer Grund, warum Jesus in kein Schema passt. Er setzt sich mit Sündern und Zöllnern an einen Tisch. Heute würden wir vielleicht so salopp sagen, er trifft sich mit dem Gesocks. Er hat ein Herz für die Verlorenen. Er hat Tischgemeinschaft mit ihm. Die, die sonst vielleicht durch ein Raster durchfallen, mit denen trifft er sich. Denen widmet er Zeit und Liebe. Ganz besonders deutlich wird es bei Judas, finde ich. Der Jünger, der ihn verrät, er bekommt die gleiche Behandlung wie alle anderen Jünger auch. Bis zum Schluss hält Jesus ihm die Treue, bleibt bei ihm sitzen. Wenn ich an das Abendmahl denke, das letzte Abendmahl, die letzte Gelegenheit, da heißt es, dass sie gemeinsam die Kräuter in die Schüssel tauchen. Die sitzen ganz dicht zusammen, nicht nur ferner liefen, hier ganz weit hinten, letzte Ecke, nein, ganz dicht beieinander. Merkt ihr das, der Mann, der in kein Schema passt? Oder wie geht er auf Petrus ein? Petrus, der strauchelt, erst der Große und dann klein mit Hut, dreimal verleugnet. Was macht Jesus? Hast du mich lieb? Hey, komm, kannst mit mir Gemeinde bauen. Mit dir will ich Gemeinde bauen. Mit dir, 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 dir. Mit jedem von uns. Mit Sündern und Versagern. Nicht mit den Superleuten. Mit den Kleinen, mit den Unscheinbaren. mit denen, die straucheln, die nicht so viel wert sind. Jesus passt deshalb, finde ich, in kein Schema, weil er keine Vorbehalte hat. Jeder ist willkommen, jeder ist geliebt, jeder wird gebraucht. Groß, klein, jeder ist gebraucht, jeder ist wichtig. Wenn wir von Jesus reden und seinen Eigenschaften, dann müssen wir auch wissen, er hat sie nie ganz abgelegt. Er hat sie nur manchmal nicht ausgelebt. Allmacht zum Beispiel. Jesus war immer allmächtig. Er konnte alles machen. Kranke heilen, Tote zum Leben auferwecken, aber er hat es nicht immer ausgelebt. Was sind denn so Eigenschaften, um es mal konkreter zu machen? Gnädig sein, geduldig, gerecht, barmherzig, friedvoll, treu, liebevoll, sanftmütig, demütig, ewig. Aber eines hat der Tod sicher nie ausgelebt. Er ist nie schuldig geworden, er hat nie Sünde betrieben. Er wurde wohl sehr oft, und ich sage das deutlich, sehr oft vom Teufel versucht, nicht nur das eine Mal, wo wir es in der Bibel lesen, sondern es heißt, da ließ der Teufel eine Zeit lang von ihm. Aber Jesus hielt dem Stand. Für uns. Jesus, der Mann, der in kein Schema passt, ein letztes Beispiel dazu, Jesus, der Sohn Gottes, der leidet. Wie passt das zusammen? Jemand, der allmächtig ist, der alles kann, der leidet. Der Herr ist über alle Schöpfung, aber ein leidender Gott, wie passt das in unser Bild? Eben habt ihr noch hier geguckt, eigentlich ist Jesus hier zu erkennen. Dornenkrone, die Füße, die durchbohrten Hände. Wie passt das zusammen? Ein blutüberströmter Jesus, ein schmerzverzerrtes Gesicht. Auch das ist Jesus. Aber es passt nicht in das Gottesbild von vielen. Aber das ist Jesus, Gott sei Dank. Jesus ist mit uns auf Augenhöhe. Er sieht uns, er weiß um uns, er kennt uns und versteht uns. Und mit diesem Jesus dürfen wir per Du sein, wir dürfen mit ihm reden. Toll. Mein zweiter Punkt, wer ist Jesus? Und ich glaube, das ist der eigentliche Knackpunkt, um ihn zu beschreiben. Ich glaube, der Sohn Gottes überrascht uns immer wieder. Ich habe mal ein paar Schlagworte, Titel, Funktionen, das ist nicht so ganz das richtige Wort, aufgelistet, aber wie gesagt, total unvollständig. Jesus ist unser Vorbild, Erlöser, Heiland, Friedefürst, Beter, Mittler zwischen Gott und den Menschen, Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, was geopfert wird und damit für uns zum Retter wird, der Freudenschenker, in Herzen ein Lied haben wir gesungen. Er ist der Messias, der Christus, der extra für diesen Dienst ausgewählt und gesalbt wurde. Unser Fürsprecher. Jesus stillt den Sturm, er ist über dem Meer, er geht auf den Wellen. Er war an Gottes Sache eifrig, er wirkt Wunder, er lehrt seine Jünger. Er ist das Brot des Lebens, das unseren Hunger stillt, der Weg zum Vater, Licht der Welt, der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt, also auch für uns. Und er hat durch den Tod und seine Auferstehung den Tod überwunden und auch wir dürfen leben. Er will unser Herr sein und als Immanuel ist er mit uns. Hier mal so eine kleine Sammlung von dem. Ähnlich ist es in einem Wortspiel von Thomas von Kempen. Er lebte im Mittelalter und er hat es auch nochmal deutlich gemacht, was Jesus für den Einzelnen ist. Da wird es nochmal ganz konkret. Für den Verirrten wird Jesus der Weg. Für den Unwissenden wird Jesus zur Wahrheit. Für den Toten bringt Jesus das Leben, für den Blinden das Licht, für den Kranken wird er zum Arzt, für den Traurigen wird Jesus zum Tröster, zum Verurteilten kommt Jesus als Befreier, zum Verführten als Berater, für den Verzweifelten wird Jesus zum Retter und für die Angeklagten wird Jesus zum Fürsprecher. All das ist Jesus für uns. Genau das, was wir brauchen. Wie ist Jesus? Wer ist Jesus? Und jetzt ein Loblied auf Jesus. Warum? Weil er so einzigartig ist, weil er hoch zu loben ist für das, was er getan hat. Sagen wir immer, wir haben Lobpreismusik, eine Hymne. Eine Hymne auf Christus. Und die habe ich für heute Morgen rausgesucht. Philipper 2, die Verse 5 bis 11, der sogenannte Christushymnus. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Das ist die Haltung, die eurem Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Sohn Gottes, in allem war er gleich und auf einer Stufe mit ihm stand. Aber er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Paulus lobt Jesus, den Messias, der alle himmlischen Privilegien abgelegt hat, obwohl er Sohn Gottes ist. Jesus, das große Vorbild in vielerlei Hinsicht, besonders in seinen Eigenschaften und in seinem Dienst. Und Paulus legt es den Philippern ans Herz, die gleiche Gesinnung wie Jesus zu haben. Jesus hat es vorgelebt, wie man dient. Bei der Fußwaschung zum Beispiel. Er nimmt den Dienst eines Sklaven an. Mal ganz ehrlich, würde ein König oder besser gesagt der König der Könige eine Schüssel in die Hand nehmen und stinkende Männerfüße waschen? Doch wohl kaum. Jesus tat es. Mit seinem Leben ging er bis ans Äußerste. Und Gott gibt damit das Liebste, was er hat. Seinen einzigen, eingeborenen, über alles geliebten Sohn. Und dieser Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lässt, sondern dass er sein Leben gibt und dient für viele. MacDonald sagt in seinem Kommentar, der Weg nach oben führt nach unten, in den Dienst. Wärst du bereit, alles für Gott zu tun, alles aufzugeben, alles zu geben? Jesus wurde nicht nur wie die Menschen, er stellte sich nicht nur auf eine Stufe mit ihnen, sondern in Demut sogar darunter. Die gleiche Gesinnung wie Jesus zu haben bedeutet, zu reagieren, wie er reagiert hat, zu lieben, mit der Liebe, mit der er geliebt hat. Unser Denken und Handeln soll von Jesus geprägt sein. Und die Gesinnung von Jesus ist Selbstlosigkeit, ist Demut. Ich finde es unvorstellbar, was Jesus für uns aufgegeben hat. Wer doch einmal den Geschmack des Himmels geschmeckt hat, Geht der nochmal zurück, würde er die Herrlichkeit verlassen, um auf die Erde zu kommen? Ein Mini-Abbild oder Beispiel dafür ist für mich eigentlich, wenn es Winter ist, wenn es kalt ist, also Westerwald halt, wenn man im Warmen ist, Kachelofen brummt, ja, das Wohnzimmer ist so richtig schön knackewarm. Und jetzt sagt jemand, hey, Sabine, geh doch nochmal raus, mach doch nochmal den Schnee weg. Es wustet, ja. So, und da soll ich jetzt rausgehen und ich denke, nee, mache ich nicht. Jesus hat noch viel mehr gemacht. Er verlässt den Himmel und wird Mensch in einem dreckigen, stinkenden Stall. Jesus war uns in allem gleich, bis auf eins, ich sagte es, ohne Sünde. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht ernst genommen wird, verlästert, geschlagen, misshandelt, sich übergangen fühlt. Nicht nur, dass er sich hineinversetzen könnte, er hat es selbst durchlebt. Der Hartnäckigkeit und der List des Teufels war er immer wieder ausgesetzt, aber er hielt stand, Gott sei Dank. Als er am Kreuz hing und unsagbare Schmerzen hatte, Hohn und Spott aushalten musste. Was hat er da gedacht? Wahrscheinlich hat er an dich und an mich gedacht. In Gethsemane hätte er am liebsten noch abgebrochen. So stark war der Druck, die Last, die auf ihm lastete. Betrübt bis zum Tod. Blutstropfen auf der Stirn, so stark war diese Last, die er tragen musste, wo er wusste, was kommt auf ihn zu, wo er vielleicht als Mensch auch Angst hatte. Und ohne Gebet hätte er es nicht geschafft. Aber er geht weiter bis ans Kreuz, wo er unschuldig stirbt. Er, der Gerechte, stirbt für die Schuldigen. Eine Sache, wo ich besonders dankbar für bin, wer Jesus ist, das ist, dass er für meinen Glauben betet, dass er mein Fürsprecher ist, damit mein Glaube nicht eingeht wie eine Primel. Jesus spricht mit seinem Vater über unseren Glauben, über deinen Glauben, über meinen Glauben. Und er will, dass er nicht aufhört, im Gegenteil, dass er wächst, dass er größer wird, dass wir ihm ähnlicher werden. Interessanterweise können wir durch Jesus so viel über unseren himmlischen Vater lernen. Ihr alle habt schon mal den Spruch gehört, ei, der ist ja ganz wie der Baba. Eben haben wir noch mal kurz in den Kinderwagen reingeguckt, als Alex mit dem Jim kam. Gut, ich sehe das nicht immer so deutlich, wer sieht jetzt wem ähnlich. Das Einzige, wo es für mich mal eindeutig war, war Boris Becker, aber gut, egal. Ja, das war eindeutig. Aber ganz ehrlich, noch eindeutiger ist es bei Jesus und seinem himmlischen Vater. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Mit all seinen Eigenschaften. Jesus hat uns das vorgelebt. So ist der Vater. In seiner Liebe, in seiner Fürsorge, in seiner Hingabe. Wer ist Jesus? Eine der wichtigsten Eigenschaften ist für mich, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Wenn wir gesündigt haben und wenn wir ehrlich sind, eine Bekannte von mir, die ist Diakonisse, die sagt immer, Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Ich glaube, wir sind alle schon schuldig geworden. Wenn der Teufel uns anklagen will, machen wir es mal konkreter, wenn der Teufel mich anklagen will, dann winkt Jesus mich durch und sagt, nee, für Sabine habe ich bezahlt, für die habe ich mein Blut gelassen, die kann weitergehen. Für sie bin ich zum Mittler geworden, ich bin in den Riss getreten zwischen Gott und den Menschen. Ich habe das, was so unüberbrückbar schien, diese Riesenkluft, die habe ich überbrückt, die habe ich überwunden. Ich habe für sie bezahlt. Und nicht nur für Sabine. wenn ihr wollt, für uns alle hier und zu Hause, für uns alle. Das Schild am Kreuz hätte eigentlich einen anderen Namen tragen müssen. Eigentlich hätte oben stehen müssen Sabine Müller, manchmal untreu Gott gegenüber, Gebote Gottes nicht immer erfüllt, Gott ist nicht immer die Nummer eins in ihrem Leben. Stattdessen wurde das Schild überpinselt und oben steht Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist kein Titel, ist es auch, aber das war die Anklage, dass Jesus gesagt hat, ich bin der König der Juden. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir Jesu Liebe bewusst, seine Treue zu mir, zu uns Menschen und seine Barmherzigkeit. Ich mag diese Jahreslosung, dass wir barmherzig sein sollen, wie unser Vater barmherzig ist. Ich glaube, das dürfen wir immer mehr zu schätzen wissen. Und ich hoffe, dass wir Gott immer mehr Raum geben in unserem Leben, dass Jesus unser Ein und Alles werden kann. Das Schöne dabei ist, Jesus füllt das aus, was ich selbst nie leisten kann. Wenn ich untreu bin, so bleibt er doch treu. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Wenn ich unsicher bin, dann ist er mein Halt. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass wir Jesus limitieren. Der Mann, der in kein Schema passt, der so groß ist, so weit ist, den machen wir dann wieder so klein. Wir begrenzen ihn auf Teilbereiche in unserem Leben. Oder wir trauen ihm auch oft zu wenig zu. Ein Beispiel. Uns geschieht, wie wir glauben und wie viel wir Gott zutrauen. Elisa, 2. König 4, ist bei einer Witwe zu Gast. Witwe, ihr Mann ist verhungert, er war Prophetenschüler bei Elisa. Und jetzt ist sie alleine mit 2 Söhnen. Und sie wissen nicht, wie sie überleben sollen. Der nächste Schritt und das, was droht, wäre jetzt wahrscheinlich, die beiden Söhne werden zu Sklaven. Sie müssen sich ihr eigenes Brot verdienen, erarbeiten und die Witwe bleibt alleine zurück. Witwe allein zurückbleiben heißt, kein Einkommen, keine Rente, nichts, verhungern. Was macht Elisa? Er fragt, was sie noch besitzt. Und dieser Besitz, das ist noch ein einziger Krug mit Öl. Und er sagt, geh jetzt in die Nachbarschaft und hol Krüge. Richtig viele Krüge. Und die Frau geht los und sie kommt mit ein paar Krügen zurück. Und der Begriff für diesen Krug, der macht deutlich, hier, das war nicht so ein Trümmer wie bei der Hochzeit zu Kana, 120 Liter, sondern das waren so Mini-Dinge. In diese Krüge, die waren dafür vorgesehen, so der Begriff, da kommt Salbe rein. Merkt ihr, wie klein die Frau gedacht hat? Uns geschieht, wie wir glauben. Wie viel trauen wir Jesus zu? Wie viel Krüge hätten wir Elisa gereicht? Nochmal ganz kurz zurück zum Philippertext. Dort heißt es zum Schluss, alle Zungen werden Jesus einmal bekennen. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Alle Generationen vor uns, die im Vertrauen auf Jesus gestorben und beim Herrn sind, alle Christen, die sich aktuell versammeln, aber auch alle Verstorbenen, denen das Wort vom Kreuz eine Torheit war. Torheit heißt, sie halten es für Unsinn, dass Jesus für sie gestorben ist. Und ich glaube, sie werden es bitter bereuen. Ihnen hat der Name Jesus nichts bedeutet. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft, ist es alles. Es gibt in keinem anderen Heil als nur in Jesus. Durch ihn werden wir den Tod überwinden und ewig in der Gegenwart Gottes sein. Dafür hat Jesus sich ans Kreuz nageln lassen. Und der, der hier hing, der galt als von Gott verflucht. Merkt ihr, was Jesus da auf sich genommen hat? Wo der Vater sich von Jesus abwendet, für dich und für mich, wir sind es ihm wert. Manchmal sage ich, der Name Jesu ist Programm. Und dazu stehe ich auch. In Gott, also Jahwe, ist Rettung, ist das Heil. Sein Leben für meins. Paulus stimmt in Philipper 2 ein Loblied auf Christus an. Übrigens gibt es noch eine zweite Hymne, Kolosser 1. In der Parallelstelle möchte Paulus die Einzigartigkeit Jesu herausstellen. Warum? In Kolosse war das Problem, dass die Lehre verwässert wurde. Den Kolossern reichte Jesus alleine nicht. Dort waren es noch zusätzlich der Engelglaube und die Philosophie. Und die nahmen immer mehr an Bedeutung zu, und Jesus wurde immer mehr an den Rand gedrängt. Und ich glaube, bei solchen Ja-Aber-Argumenten, da sollten wir hellhörig werden. Jesus allein genügt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er ist der Eckstein. Und bei allen anderen Bauweisen müssten uns die Ohren aufgehen. Vorsicht! In Christus ist der ganze Halt, mein Licht, mein Heil. Die Liebe Gottes wird in ganz vielen Liedern besungen. Für mich gingst du nach Golgatha. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Gott ist die Liebe, hat mich erlöst. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt mich ohne Maßen. Und noch viele, viele andere mehr. Ihr kennt sie besser als ich. Lest doch einfach mal die Bibel als Liebesbrief Gottes, den er für dich geschrieben hat. Wie viel du ihm bedeutest, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Dass er dich zuerst geliebt hat und du ihn zurücklieben darfst. Dass er dich schon immer, je und je geliebt hat. Dass er dich total kennt, durch und durch, jeden Gedanken und trotzdem nicht ausnutzt und gegen dich verwendet oder mich. Wir sind Kinder Gottes, wir tragen Gottes DNA. Er hat noch Großes mit uns vor. Er will uns Zukunft und Hoffnung schenken. Toll. Und trotzdem gibt es ein trauriges Kapitel. Offenbarung 2, Vers 5. Schwierig wird es, wenn diese Liebe nicht beidseitig ist. Wenn Jesus sich zu Tode liebt und nichts zurückkommt. Bei den Ephesern war es so. Die Liebe zu Jesus war erloschen. Sie klimmte wahrscheinlich nur noch so ein bisschen vor sich hin. Sie hatten Jesus, ihre erste Liebe, verlassen. Jesus war nicht mehr der Mittelpunkt. Seine selbstlose Hingabe hatte scheinbar keine Spuren hinterlassen. Offensichtlich war ihre erste Liebe ein Strohfeuer, keine stabile, feste Verbindung. Das Feuer der Zuneigung, nur noch Sparflamme. Was heißt das für uns? Ich lade euch ein, mit einer Frage drüber nachzudenken, wer ist Jesus für dich? Nimm dir einfach eine Minute Zeit und überlege, vielleicht über das Gehörte oder was dich bewegt, und versuch, zumindest schon mal beginnend, wer ist Jesus für dich? Das kannst du gerne zu Hause in der nächsten Woche noch fortführen. Wer ist Jesus für dich? Was willst du ihm antworten? Ich hoffe, ihr seid überwältigt und überrascht von Jesus. ist zugegeben schwierig jetzt in dieser einen Minute. Ich würde mal weitermachen. Ihr könnt gerne zu Hause weiter darüber nachdenken. Ich hatte ja gesagt, mich haben einige Sachen in den letzten Tagen und Wochen beschäftigt. Und dieses Bild gehört auch dazu. Das Bild des guten Hirten, der sein liebes Schaf ganz dicht, ganz eng in Armen hält. Als Kinder Gottes haben wir diese 1:1-Beziehung, dürfen seine Fürsorge und Liebe genießen. Vielleicht habt ihr eben gedacht bei der Frage, wer ist Jesus? Er ist mein Ein und Alles. Dieses Lied, in Englisch You are my all in all, das habe ich in den letzten Tagen wieder schätzen und lieben gelernt und gefühlt 20 Mal gehört. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet hatte, war noch nicht klar, dass wir singen dürfen. Deswegen kommt jetzt, Entschuldigung Nadine, wie hast du es genannt?
Fremdsprache.
Fremdsprache. Jetzt kommt, also für alle, es kommt eine Fremdsprache. Aber vielleicht könnt ihr auch Fremdsprache. Ich habe es mal übersetzt ins Deutsche. You are my all in all. Es passt nicht so 1:1, aber damit ein vernünftiger, flüssiger Text rauskommt, das ist die deutsche Version. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Du bist der Wert, der wirklich zählt. Alles bist du mir, Herr. Falle ich hin, stehst du mir bei. Stillst meinen Durst und sprichst mich frei. Alles bist du mir, Herr. Und dann heißt es immer wieder, Jesus, Gottes Lamm, ehre deinem Namen. Jesus, Gottes Lamm, ehre sei dir, Herr. Bei aller Last von Schuld und Scham lobe ich dich, der sie mir nahm. Alles bist du mir, Herr. Dich, meinen Retter, meinen Herrn, lobe ich für mein Leben gern. Alles bist du mir, Herr. Jesus, Gottes Lamm, ehre deinem Namen. Jesus, Gottes Lamm, ehre sei dir, Herr. Ich hatte bei der Beerdigung vom Heinz ein Löffelchen in meiner Tasche vom Bläser gehabt und ich habe ihm das zu Lebzeiten oft gesagt und diesen Satz, den habe ich von Roger, von meinem Mann, und er freut sich immer über diesen Löffel, den Nachtischlöffel, wenn er auf der Tafel, wenn schon eingedeckt ist, liegt. Und dann weiß er, das Beste kommt zum Schluss. Und der Satz, den ich jetzt sage, und das ist wirklich mein letzter Satz, und ich glaube, der ist der Beste. Nicht, weil ich ihn sage, sondern weil der Inhalt so gut ist. Dort heißt es, und das gilt für euch als Zuspruch und als Verheißung, in Christus sind wir geliebter, als wir jemals erahnen können. Nochmal, weil er so gewaltig ist. In Christus sind wir geliebter, als wir jemals erahnen können. Amen.